Ein Zitat aus dem Buch Selfie mit Sheikh von Christoph Peters. Seit 4 Tagen meanderte er jetzt durch die Stadt, verwirrt, ratlos, sah sich Moscheen an Fassaden, Kuppeln, Minarette, Innenhöfe, Brunnen, Häuschen, versuchte herauszufinden, ob es an den Gebäuden lag, dass ihm alle Gewissheiten zerbröckelten, Kriterien schwanden. Zitat Ende. Der ehemalige Christ Wolfgang Janssen streift durch Istanbul. Zum ersten Mal in seinem Leben betritt er eine Moschee. Grüße von Yunus, so heißt die Erzählung von Christoph Peters. Eine Erzählung aus seinem Erzählband Selfie mit Sheikh. Christoph Peters ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Peters.
Hallo, guten Tag.
Welche Gewissheiten sind es denn, die da für den ehemaligen Christen Wolfgang Janssen zerbröckeln?
Naja, es sind erstmal die Gewissheiten, dass es sich beim Islam, die Geschichte spielt ja 1992, dass es sich beim Islam um irgendwie so einen archaischen Stammeskult handelt, der also jetzt den Status der Hochreligion noch gar nicht erreicht hat, den man mit den Gewissheiten der Moderne spätestens auf dem Müllplatz der Geschichte ablagern kann. Die Gewissheiten, dass man selber aus der überlegenen Kultur kommt, wo irgendwie alles schicker, besser, moderner, aufgeklärter ist. Auch die Gewissheit, dass man einfach versteht, wie die Welt funktioniert und dass man das aus europäischer Perspektive ganz selbstverständlich tun kann. Auch diese Gewissheit ist mir sehr früh beim ersten Reisen in die islamische Welt zerbröselt.
Aber Sie formulieren das schon ziemlich krass. Ich zitiere nochmal, der Muselmann, gefährlicher, grausamer, unberechenbarer, war kein Menschenschlag auf der Welt. Das denkt ihr, Wolfgang Janssen. Also ist das überspitzt ironisch? Ziemlich krasse Verurteilung.
Ja, es ist irgendwie ein bisschen überspitzt ironisch. Das kommt aber tatsächlich, die Stelle wird ja auch zitiert, aus einem Karl-May-Hörspiel Der Schut, was ich als Kind wahnsinnig oft gehört habe. Ich hatte so eine ganze Reihe von so Hörspielen, Europa-Kassetten aus diesen Karl-May-Orient-Romanen zusammengebastelt. Und da waren eben die Muselmanen. Es gab natürlich auch den netten Muselmann, aber im Großen und Ganzen waren doch viele sehr dubiose, düstere Gestalten darunter. Und dann hatten sie diese heilige Stadt Mekka, wo man sofort ermordet wurde, wenn man sich da als Ungläubiger hineinbegab. Dieses Bild hat meine Kindheit natürlich schon geprägt in der Vorstellung dessen, was die islamische Welt ist. Im Prinzip sind wir ja heute ungefähr wieder da angekommen. Der Muselmann, der Islam, ist ja für weite Teile unserer Gesellschaft wieder zum Hort der Finsternis, der ewigen Finsternis geworden, der religiösen Düsternis und der Unterdrückung und der Gewalt und ich weiß nicht was alles. Und natürlich versucht das Buch das auch ein bisschen aufzuklären.
Aber es ist doch alles komplizierter, als man denkt, denn unser Blick in den Osten, wenn wir in die abendländische Tradition zurückblicken, der ist ja auch durchaus romantisch verklärt. Tausend und eine Nacht, westöstlicher Divan, der goldene Orient, das Sinnliche dort. Also das hat schon etwas sehr Positives auch.
Man kann ja zurückverfolgen, dass das europäische Bild des Islam und der islamischen Welt eigentlich immer hin und her gesprungen ist. Von den barbarischen wilden Muselmanen, von den sinnentrunkenen Sündern, die irgendwie viele Frauen hatten und irgendwie wildes Sexualleben. Das ist etwas, was natürlich schon durch das europäische Mittelalter geistert. Auf der anderen Seite ist es eben das Romantische, wo irgendwie große Geschichtenerzähler sind. Also das ist immer hin und her geschwankt und zurzeit ist der Muselmann wieder der dunkle Bartträger, der irgendwie den Krummsäbel in der Hand hat und nur darauf wartet, irgendjemandem den Schädel einschlagen zu können.
Und also der Orient immer als Projektionsfläche im positiven und heute eben im negativen Sinn. Das erlebt man in Ihrem Buch, wie die Protagonisten damit konfrontiert werden, dass eben noch nicht alles so einfach ist, wie es scheint, wenn man dort hinfährt. Nochmal zurück auf Wolfgang Janssen, den Held aus der Erzählung Grüße von Yunus. Der kommt dann in eine Moschee, der betritt diese Moschee, erlebt, wie sich die Gläubigen auf den Boden legen und da heißt es dann, er spürte einen Zorn in sich hochsteigen, gepaart mit Abscheu. Niemand, der auch nur die geringste Selbstachtung hatte, konnte sich derart zum Wurm machen vor der Idee eines Wesens, bei dem es äußerst zweifelhaft war, dass ihm irgendeine Realität entsprach. Also Gott eben. Zitat Ende. Da prallt das Ich der Aufklärung auf die alte religiöse Welt. Beides scheint sich also auszuschließen.
Also ich persönlich würde ja nicht sagen, dass ich das ausschließe. Und das, was bei Wolfgang Janssen da passiert in dieser Begegnung, ist ja eben auch, dass er realisiert, dass er ambivalent ist dem Ganzen gegenüber. Er kommt aus dem Christentum. Er ist als junger, angehender Architekt den Idealen der Moderne, der Klarheit, der Nüchternheit, des Verstandes verpflichtet und realisiert dann, während er zuschaut, wie die Gläubigen sich da mit der Stirn auf den Boden werfen, dass er das eigentlich auch möchte. Er realisiert in dieser gewaltigen Moschee, dass er vor diesem allmächtigen, unbegreiflichen, was die Muslime Allah nennen, was er in seiner Kindheit Gott genannt hat, dass er das Gefühl hat, Er ist so klein, er unterscheidet sich gerade wirklich nur um ein Müh vom Nichts angesichts dieses Ewigen. Und er ist trotzdem da und das ist die einzig angemessene Reaktion tatsächlich ist, sich davor auf die Knie zu werfen und die Stirn auf den Boden zu drücken, um totale Anbetung zum Ausdruck zu bringen. Und das widerspricht sich sozusagen in ihm selber und er hat das Gefühl, dass er fast zerreißt und dann gerät er in so eine geistig komische Trudelbewegung und wird erst hochgerissen und dann rausgeworfen. Das alles ist auch relativ komisch, weil er zwischendrin die ganze Zeit Angst hat. Er ist auf Socken und damit wird er ausrutschen und irgendwie dann steht er tatsächlich irgendwann auf Socken auf dem Vorplatz und die Leute gucken ihn komisch an.
Also er weiß sich natürlich auch nicht, wie er sich verhalten soll. Ja. Da ist diese Unsicherheit, nicht? Ja, da sind andere Spielregeln. Aber diese Ambivalenz, also er ist schon berührt von dem Raum, auch äußerst irritiert davon. Er weiß das nicht so richtig einzuordnen. Sie haben die Orte aus Ihrem Erzählband Selfie mit Shake selbst besucht, oft als Gast ausländischer kultureller Institutionen. Ist da die Idee zu diesem Erzählband entstanden?
Ach, ich wollte schon lange was machen, weil meine Reisen durch die orientalischen Länder irgendwie von Marokko bis Pakistan, Indien, aber auch, ich war auch in Saudi-Arabien und in Palästina und immer wieder in Ägypten und in der Türkei und Marokko und also ich bin in wahnsinnig vielen Ländern dort unterwegs gewesen und was mich am meisten erstmal frappiert hat, war tatsächlich, wie unterschiedlich es ist, sowohl politisch als auch vom gesellschaftlichen Klima her. Ich war jetzt gerade vor 10 Tagen in Saudi-Arabien, wo im Moment epochaler Wandel stattfindet. Das erste Kino ist vorgestern eröffnet worden und die Frauen lassen die Kopftücher fallen. Nicht alle, manche fürchten auch, demnächst kommt die Konterrevolution und dann sollen unsere Töchter auf keinen Fall irgendwie sich als Schlampen dargestellt haben in dieser kurzen Zeit der Liberalisierung. Also manche werden sogar ein bisschen strenger. Aber es ist alles eben nicht so, wie man es sich von hier aus vorstellt, wie Saudi-Arabien sein könnte. Oder wenn man sich Pakistan anguckt. Das sind so heterogene und spannende Gesellschaften, die eben gar nicht unserer Vorstellung des hermetischen islamischen Ideologieblocks entsprechen. Da ist eben vom archaischen Stammeskrieger bis hin zum modernen, in Oxford ausgebildeten Akademiker, der dieselben Diskurse mit derselben Souveränität über Religion, Kunst, Moderne und Religion führt, wie wir das eben hier tun. Alles das ist nebeneinander und in den Gesellschaften selber sind diese Konflikte mindestens so virulent, wie wir sie bei uns jetzt führen in der Frage, welche Position Religion in unserer Gesellschaft, welche Rolle der Islam in unserem Land spielen darf. Also das ist in Pakistan genauso kontrovers und wird genauso heftig diskutiert. Da lassen Leute dann irgendwie ihr Leben dafür, dass sie eine andere Vorstellung von Religion haben. Sufis werden in die Luft gesprengt von Salafisten und liberale Lehrer irgendwie werden von ihren Schülern der Blasphemie bezichtigt und wiederum andere Leute, die Leute aufgrund von Blasphemie haben umbringen lassen, werden dann wiederum selber von der Todesstrafe erwischt, was dann wieder so aufstellen führt. Also es ist eine unglaubliche Dynamik in diesen Gesellschaften, von der wir hier gar nichts mitbekommen und ein bisschen auch, habe ich den Eindruck, gar nichts wissen wollen, weil das ja unsere einfache eigene Weltsicht in Frage stellen würde.
Also diese Gegensätze, diese Komplexität, die lassen Sie uns in diesen Erzählungen erleben. Sie sprachen gerade Pakistan an. Dort ist es auch so, dass die Jugend zum Beispiel, ja, die ist ja umgeben von der digitalen Welt und dann konfrontiert mit der alten Religiosität. Das ist oft ein sehr ambivalentes Nebeneinander. Und auch die jungen Leute hier wie dort überfordert es natürlich.
Ja, natürlich. Und dadurch, dass es viele Verbote gibt, ist natürlich das, was verboten ist, auch alles wahnsinnig spannend. Wenn ich da mit jungen Musikern oder Künstlern zusammen war, dann waren die mal ganz stolz, dass sie Whisky und Wein irgendwo illegal besorgt hatten, dann hatten sie irgendwie alle schwarzen Afghanen das berühmteste Haschisch der Welt dann dabei und irgendwie Magic Mushrooms und manche hatten noch irgendwelche Pillen oder Kokain dabei.
Ihre Geschichten spielen aber auch in Deutschland. Also da geht es dann auch um Angst, um Ängste vor der Bedrohung, die uns jeden Tag durch die Nachrichten ins Haus brüllt. In Ihrem Buch ist es der Irakkrieg. Da legt jemand einen Lebensmittelvorrat an, weil er vor dem Krieg sich fürchtet. Heute könnte man Irak durch Syrien komplett ersetzen. Diese Ängste sind aber sehr irrational und wirr, oder?
Naja, ich meine, wenn ich mich zurückerinnere an diesen Golfkrieg, den George Bush der Ältere geführt hat, um Saddam Hussein aus Kuwait zurückzutreiben mit internationalem Mandat. Ich habe damals studiert in Karlsruhe und es herrschte schon, zumindest bei etwas sensibleren Leuten, die Sorge, da könnte jetzt tatsächlich der dritte Weltkrieg draus werden. Und natürlich habe ich das ein bisschen übersteigert und ein bisschen übertrieben. Die Figur, die da irgendwie die Vorräte anlegt, ist auch irgendwie starker Trinker. Also offenkundig in ihrer Wahrnehmung ein bisschen überdramatisch, wie das bei Trinkern oft der Fall ist. Aber ganz grundsätzlich so diese Gefahr des dritten Weltkriegs, des ersten großen Kriegs nach Ende des zweiten Weltkriegs, in dem mehr oder weniger alle Staaten der Weltgemeinschaft irgendwie involviert waren und sei es logistisch, die war schon da.
Aber diese Ängste, die werden ja auch schon von den Medien geschürt, weil damit lässt sich Auflage machen und dann wiederum von Politikern extremer Parteien ausgenutzt. Diese Ängste sind da, wie gehe ich damit um? Und die Politiker extremer Parteien zeigen dann schnell auf Sündenböcke. Und dann haben wir die Lösung, aber zugleich die Bescherung, oder?
Ja. Naja, ich meine, Angst ist natürlich das Universalmittel für alle Formen von Diktatur. Man kann mit nichts so gut die Leute davon überzeugen, extreme Maßnahmen abzunicken, wie wenn man ihnen Angst vor irgendwie was macht. Und der Fremde ist quasi das klassische Stereotyp für die Angst. Das ist auch erschreckend, wenn man sich mal so ein bisschen in der Geschichte umguckt, irgendwie, ob ich mir jetzt einen Western aus den 60er Jahren und das Indianerbild da angucke oder den Stürmer und das Judenbild da oder den modernen Moslem. Die Stereotypen des Fremden sind eigentlich immer dieselben. Sie wollen unsere Frauen, sie sind unberechenbar emotional und sie sehen auch irgendwie meistens gleich aus und dann haben sie noch irgendwelche wilden Rituale, die irgendwie so klingen, als würden Affen auf den Boden trommeln. Also es sind eigentlich immer wieder dieselben Stereotypen. Sie schlagen ihre Frauen und sie wollen unsere Frauen. Also das ist wirklich sozusagen der Prototyp der Angst vor dem Fremden, der im Übrigen witzigerweise, wenn man jetzt zum Beispiel nach Ostasien geht, wo der europäische wilde Mann ähnlichen Stereotypen unterliegt, wie hierzulande dann irgendwie der Orientale und dann eben auch der Afrikaner. Also diese Stereotypen sind da und mit denen lässt sich wunderbar Politik machen. Und da wir irgendwie so ein latentes Gefühl der Bedrohung irgendwie offenbar auf der Rückenmarksebene reflektieren und nicht im Kopf und im Gehirn wahrnehmen, funktioniert das auch immer wieder neu. Gerade wenn dann so eine komische, diffuse Ängstlichkeit angesichts von Unsicherheiten, die ja immer da sind in der Welt, irgendwie aufgebaut wird, dann kann das eben auch dazu führen, dass dann ganze Bevölkerungsgruppen abgelehnt werden oder in ihren Rechten beschnitten werden und auch mit so völlig verschiedenem Maß gemessen wird. Ich meine, diese ganzen absurden Kopftuchdebatten, die wir heute führen, wenn ich irgendwie in den 50er Jahren durch Köln gelaufen wäre, dann hätte ich sowieso an jeder Ecke irgendeine Nonne gesehen, die ungefähr den gleichen Kleidungskrams gehabt hätte wie eine konservative nordafrikanische Dorffrau. Ich hätte aber auch in den Dörfern, in den Kirchen quasi keine Frau ohne Kopfbedeckung gesehen, weil Paulus ja auch vorschreibt, dass die Frauen zumindest in der Kirche ihr Haupt bedecken sollen und die meisten haben ja irgendwie auf dem Feld und im Café auch Hüte oder Kopftücher oder irgendwie sowas getragen. Also das Bedecken des Kopfes ist ja insgesamt ein kultisch relevantes Ding. Ich meine, jetzt gerade gab es in Berlin diesen schrecklichen Vorfall mit den jüdischen Kippas. Da wird dann auch plötzlich mit völlig verschiedenen Maßen gemessen. Wenn jetzt ein muslimisches Mädchen Kopftuch trägt, dann ist sofort die Frage, macht sie das freiwillig oder wird sie von ihrem Vater dazu gezwungen? Wenn ein jüdischer Junge Kippa trägt, dann ist das ein Zeichen religiösen Selbstbewusstseins. Und wenn ich das so nebeneinander stelle, bin ich Antisemit. Also es wird sozusagen permanent auf verschiedene Weise miteinander verquickt, was eigentlich einer differenzierten und rationalen Betrachtung unterzogen werden sollte, dann käme man irgendwie zu völlig anderen Überlegungen. Und ich habe mit so vielen muslimischen Frauen gesprochen in Deutschland und in der islamischen Welt. Und da gibt es vom ganz Unreflektierten, man trägt halt ein Kopftuch, so wie man eben eine bestimmte Rocklänge hat, die sich ja auch hier irgendwie in langen Kämpfen im Verlauf des 20. Jahrhunderts erst hochgearbeitet hat. Das sind einfache kulturelle Dinge, man trägt dies und das. Dann gibt es welche, die tragen Kopftücher aus einer tiefen religiösen Überzeugung heraus. Dann gibt es sogar welche in Berlin, die Eltern kamen aus der Türkei, waren Kommunisten und die Kinder wollen plötzlich religiös sein und ziehen ein Kopftuch quasi in grell bunt als Punkmaßnahme an. Also man hat alles und alles dazwischen.
Das macht das Leben so anstrengend, dass es so komplex ist und dass wir immer wieder differenziert hinsehen müssen. Da gibt es kein bequemes Zurücklehnen und Zurückfallen in einfache Schablonen. Sie haben von diesem Urzustand, dieser Angst im Rückenmark, die uns allen zu eigen ist, gesprochen. Ihr Buch beginnt mit der Erzählung Urzustände, erste Menschen. Das ist der Anfang. Da scheint in den ersten Sätzen noch alles möglich zu sein. Diese Erzählung unterscheidet sich schon von den anderen Erzählungen, oder?
Ja, das ist so eine Art Meditation der Vertreibung aus dem Paradies, der Erstbesiedlung des Planeten, der dann Erde wird. Der ist so ein bisschen aus verschiedenen Schöpfungsgeschichten und naturwissenschaftlichen Bildern zusammengebaut. Ich habe mir so vorgestellt, wie eben Adam und Eva da hier ankommen und die Erde ist noch nicht vollständig zu Ende geschaffen. Also sie ist quasi noch so im Prozess drin. Da wollte ich so ein Bild haben, wie wir hier ankommen und irgendwie ratlos dastehen und Schritt für Schritt auf unbekanntes Terrain setzen, uns an den Händen fassen und irgendwie vergewissern, da ist noch jemand und ein erstes Haus bauen. Was dann wiederum aufgegriffen wird in so einer anderen Geschichte, weil tatsächlich die Kaaba in so der apokryphen islamischen Überlieferung als das allererste Haus gilt, was Gott unmittelbar nach der Scheidung von Erde und Wasser irgendwie selbst errichtet hat und was dann Adam neu baut, als er irgendwie auf der Erde ankommt und was dann sozusagen durch die ganze Prophetengeschichte von Abraham bis hin zu Mohammed immer wieder erneuert wird. Also es sind so verschiedene Motive, mit denen ich da in diesem ersten Teil spiele und ich wollte halt so eine metaphysische Klammer setzen damit am Anfang.
Am Ende gibt es nämlich noch eine Erzählung, die ähnlich geschrieben ist. Sie haben Ihr Buch einem Sheikh gewidmet, für Sheikh Eshref Effendi, ohne den ich noch immer glauben würde, ich verstünde irgendetwas, schreiben Sie da. Mhm. Daran knüpfen sich natürlich die Fragen, wer war dieser Sheikh und was verstehen Sie jetzt, wenn Sie nichts mehr verstehen? Mhm.
Sheikh Eshref Efendi ist ein Sufi-Sheikh des Nakshibandi-Ordens, türkischen Ursprungs, bei dem ich vor 10 Jahren aufgeschlagen bin, als ich auf der Suche nach sufischen Meistern war, weil ich sufische Spiritualität kennenlernen wollte, weil ich die Gedichte von Leuten wie Yunus Emre oder von Mevlana Rumi, die Verse und auch die Prosa erzählen, weil ich das wahnsinnig spannend fand und aber begriffen habe, wenn ich davon irgendwas lernen will, brauche ich so einen Meister. Und über viele Umwege und Zufälle bin ich dann bei Sheikh Eshref Efendi gewesen, bin viel mit ihm auf Reisen gewesen in den letzten Jahren, unter anderem eben auch in Mekka und Medina, aber auch in Marokko und in der Türkei. Von dem habe ich viel über die Grenzen meines Verstandes gelernt, weil früher habe ich immer gedacht, es gäbe so ein schönes, schlüssiges System, man müsste nur komplex genug denken und dann irgendwann hat man alles da drin untergebracht. Inzwischen würde ich auch, was die Religion anlangt, sagen, die theologischen Systeme und alles das. Da denke ich drüber nach, lose, besinne es, aber eigentlich, worum es geht, ist sozusagen die Praxis, sowohl im konkreten Umgang miteinander als auch die Praxis der Meditation, des Gebets. Da realisiere ich, was es mit dem Göttlichen in mir und in der Hinwendung zum Absoluten wirklich auf sich hat und nicht, indem ich darüber nachdenke, ob jetzt das Ganze so und so spekulativ strukturiert ist.
Aber da überschreitet die Dichtkunst natürlich auch das Denken, denn hier geht es um Klang, um Farben, um Atmosphären. Das ist ja viel mehr als jetzt ein theologisches System zum Beispiel.
Die sufische Religionsvermittlung ist ja im Wesentlichen eine Narrative, also so ein Sheikh, der sitzt abends da und erzählt Geschichten und erzählt Sonnengeschichten und er beantwortet eigentlich die meisten Fragen mit Geschichten, weil die Geschichten eben diese Vieldeutigkeit haben, die das System nicht hat. Die Geschichte ist interpretationsbedürftig und sie ist interpretationsmöglich. Also ich kann auf jede Geschichte den mir eigenen Zugang im Rahmen ihrer Grobensetzung individuell finden. Das hält die Botschaft der Geschichte immer offener, als es jede Ideologie oder jede theoretische Reflexion macht, die ja auf dem Ausschließen basiert. Die Geschichte gibt mal einen anderen Aspekt und enthält dann schon wieder verschiedene Aspekte dieses anderen Aspekts und führt den Blick in eine bestimmte Richtung, aber man kann auch dann wieder dies scharf stellen und jenes scharf stellen, wohingegen der präzise analytisch-theologische Gedanke immer auf dem Ausschließen des Dritten basiert.
Trotzdem sehen wir uns immer danach, dass uns irgendwie irgendjemand genau sagt, wo lang es doch zu gehen hat. Irgendetwas tun, das sind die letzten beiden Worte in Ihrem Erzählband. Irgendetwas tun?
Ja, irgendetwas tun, was die Welt rettet, das wollen wir immer, aber eigentlich reicht es vielleicht schon zu meditieren oder dem nächsten Bettler an der Straßenecke irgendwie einen Euro zu geben. Das ist schon mal immer mal der erste Schritt und das ist das, was Religion im Endeffekt bedeutet. Und die große Vision, dass wir die Welt retten, die ich auch mit 17 natürlich hatte, von der muss man sich, glaube ich, verabschieden. Da ist der liebe Gott für zuständig, das ist nicht unser Job. Das Einzige, was wir tun können, ist erstmal uns selber verändern und dann mit der Veränderung, die wir in uns selber vornehmen, an dem Ort, wo wir jetzt gerade sind, vielleicht ein ganz klein bisschen die Welt besser machen. Das heißt, im Zweifel den anderen mehr Raum geben und den eigenen Raum bescheidener werden lassen.
Und neugierig auf das Fremde bleiben.
Ja, ich finde ja gerade dieses in der Fremde sein und das Befremden, wenn ich erstmal akzeptiere, dass auch die Leute in der Fremde, die Fremden ihre Weise haben, sich sinnvoll in dieser Wirklichkeit zu behaupten. Wenn ich ein bisschen was von deren Blick annehme und auf mein eigenes Vertrautes schaue, dann merke ich oft erstmal, dass auch das eben ein Relatives ist und aus der anderen Perspektive auch wieder nur ein Fremdes. Das hilft dann unter Umständen sehr dabei, die anderen mit sowohl Gelassenheit als auch mit Toleranz und im dritten Schritt dann vielleicht wirklich mit Neugier und Interesse zu betrachten, weil ich lerne durch das, was ich nicht bin, mehr über das, was ich selber bin, als wenn ich permanent darüber nachdenke, wer ich denn jetzt nun selber bin.
Vielen Dank, Christoph Peters.
Danke.
Selfie mit Sheikh, so heißt sein Erzählband. Wenn Sie über den Islam, über den Osten oder Orient, über das uns Fremde scheinende, die Anziehungskraft und auch die Angst vor dem Fremden nachdenken, dann bietet dieses Buch viele, viele Anregungen. Erzählungen zum Weiternachdenken. Selfie mit Sheikh. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen. Es hat 254 Seiten und es kostet 18 Euro. Dankeschön.